Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Erstmals seit Beginn der Krise in der Ukraine haben die Konfliktparteien einen Schritt aufeinander zugemacht. Bei einem Spitzentreffen in Genf verständigten sich Russland, die Ukraine, die USA und die EU auf konkrete Maßnahmen, um die Lage zu entschärfen. Kern der Vereinbarung sei die Entwaffnung illegaler bewaffneter Gruppen, teilte der russische Außenminister Lavrov mit. Alle besetzten Gebäude sollten geräumt werden. US-Außenminister Kerry begrüßte die Vereinbarung, betonte aber, den Worten müssten nun Taten folgen.
Warten auf Durchbruch oder Scheitern. Um 14 Uhr wollte Russlands Außenminister Lavrov vor die Presse treten. Am Ende war es 5 Stunden später. Dann allerdings präsentierte er den staunenden Journalisten eine gemeinsame Erklärung. Die Botschaft: Alle Seiten müssen jede Form von Gewalt, Einschüchterung oder Provokation sofort beenden. Wir verurteilen scharf jede Form von Extremismus, Rassismus und religiöser Intoleranz. Gegen 11 saßen die 3 Außenminister und die EU-Außenbeauftragte erstmals gemeinsam an einem Tisch. Allein das ein kleines Wunder. Es folgte rege Pendeldiplomatie in allen erdenklichen Konstellationen. Schließlich der Durchbruch. Wir wollten uns nicht nur auf Worte, sondern auf konkrete Schritte einigen, die sofort umgesetzt werden können, um diese Krise zu lösen. Die Eckpunkte. Die prorussischen Separatisten sollen die Waffen abgeben, besetzte Gebäude verlassen. Ihnen drohen keine Strafen. Außerdem soll es einen gemeinsamen Fahrplan für eine Deeskalation der angespannten Lage geben. Manche Fragen bleiben offen und doch weit mehr als ein Hoffnungsschimmer. Damit hatte kaum jemand gerechnet. Die Zeichen standen auf Eskalation, nicht Deeskalation, als die 4 Verhandlungsführer heute Morgen in Genf zusammengekommen sind. Aber die Diplomatie bekam ihre Chance und sie wurde genutzt. Allein das eine kleine Sensation. Die Erklärung von Genf lässt hoffen, dass die zuletzt hochexplosive Lage auf der Ukraine tatsächlich entschärft werden könnte.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin noch einmal Gesprächsbereitschaft signalisiert, aber auch klare Warnungen ausgesprochen. Er äußerte sich in einer Fernsehsendung zu Fragen seiner Landsleute. Mit Blick auf die NATO sagte Putin, wenn ein Militärblock immer näher an die russische Grenze heranrücke, bereite ihm das Sorgen. Einen Militäreinsatz in der Ostukraine wollte er nicht grundsätzlich ausschließen.
Es ist 12 Uhr mittags. Die Sondersendung des russischen Fernsehens beginnt.
Präsident Wladimir Putin.
Wladimir Putin gibt sich die Ehre, beantwortet Fragen von Bürgern aus dem Riesenreich. Ganz vorn auf der Wunschliste Fragen nach den Unruhen in der Ukraine. Ein Mann aus dem fernen Irkutsk will wissen, sollten nicht russische Truppen in die Ukraine einmarschieren? Wir sollten jetzt nicht übermütig werden, sondern realistisch bleiben. Ich erinnere Sie daran, dass der Föderationsrat dem Präsidenten das Recht gegeben hat, in der Ukraine Truppen einzusetzen. Ich hoffe sehr, dass ich dieses Recht nicht anwenden muss. Ausschließen will Putin einen Einmarsch also nicht. Dann geht's auf die Krim. Das Fernsehen schaltet ins russische Sevastopol. Zwischen Videowänden kommen Fragen zur Zukunft der Krim. Aus Moskau verspricht Putin mehr Geld für Soziales, Wirtschaft und den Bau von Kriegsschiffen. Und er räumt erstmals ein, dass Russland hier beim Umsturz die entscheidende Rolle gespielt hat. Wer waren diese jungen Leute, die so sehr wie unsere aussahen? Im Rücken der Selbstverteidigung der Krim standen natürlich unsere Militärs, die sich sehr korrekt, entschlossen und professionell verhalten haben. Die Reaktion auf Putins Bekenntnisse und Drohungen lässt nicht lange auf sich warten. Die Ukraine habe russischen Männern zwischen 16 und 60 Jahren die Einreise stark erschwert, heißt es in Moskau.
Im Osten der Ukraine hatten sich die Spannungen unmittelbar vor den Genfer Gesprächen verschärft. Prorussische Aktivisten halten weiter zahlreiche Gebäude besetzt und verstärkten ihre Barrikaden. Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt gab es in der Nacht mehrere Tote und Verletzte. Auch heute kam es wieder zu Zusammenstößen.
Spuren eines nächtlichen Kampfes. Drei prorussische Aktivisten sollen hier getötet worden sein. Nach ukrainischen Angaben sollen gegen Mitternacht 300 Menschen, ausgerüstet mit Molotow-Cocktails, diesen Militärstützpunkt angegriffen haben und versucht haben, auf das Gelände vorzudringen. Sie wollten unseren Stützpunkt stürmen, aber sie sind nur einen Schritt weit gekommen. Wir haben eine Barrikade weggeschoben und dann einen ersten Schuss in die Luft abgegeben. Nur einen Warnschuss. Die Stadtverwaltung von Mariupol immer noch fest in der Hand von Separatisten, die aber nicht so genannt werden wollen. 13 Verletzte soll es vergangene Nacht vor der Kaserne gegeben haben. Einen einzigen durften Journalisten heute besuchen. Sergei Schewtschenko wurde von Kugeln getroffen. Er sei sich sicher gewesen, erklärt er, dass die Soldaten nicht auf ihn schießen würden, als er in die Kaserne eindringen wollte. Zum ersten Mal demonstrierten prorussische Aktivisten heute im Flughafen von Donetsk. Bald werde man ihn einnehmen, sagten die Aktivisten. Sie kritisierten, dass die Regierung in Kiew die Einreise für russische Männer erschwert habe. In 4 Städten der Region versammelten sich aber auch pro-ukrainische Demonstranten. In Donetsk blieb es friedlich, in Kramatorsk sollen Polizisten Übergriffe von mit Knüppeln bewaffneten Separatisten auf die Demonstranten verhindert haben. Ein Flugfeld wurde zurückerobert, der Sturm auf eine Militärbasis abgewehrt. Die einzigen sichtbaren Zeichen der Kiewer Antiterroroperation bislang. Aber in mindestens 10 Städten besetzen nach wie vor prorussische Aktivisten Verwaltungsgebäude und planen nach wie vor unbeirrt ihr für den 11. Mai angesetztes Referendum weiter.
Weitere Informationen zur aktuellen Lage in der Ostukraine sowie Reaktionen auf die Genfer Vereinbarung finden Sie auf tagesschau.de. Einen Tag nach dem schweren Fährunglück vor Südkorea haben Angehörige und Rettungskräfte kaum noch Hoffnung, dass weitere Überlebende gefunden werden. Die Fähre war gestern mit 475 Menschen an Bord gekentert. Etwa 270 werden noch vermisst. Die meisten sind Schüler, die auf einer Klassenreise waren. Der Kapitän wird jetzt vernommen. Nach Aussage eines Besatzungsmitgliedes zögerte er die Evakuierung der Fähre zu lange hinaus.
Angst, Wut, Verzweiflung. Angehörige schreien ihr Leid heraus. Oder sie prügeln ein auf Polizei und Offizielle, aus Unzufriedenheit über die Informationspolitik und den Rettungseinsatz am Wrack. Das Unglück ist längst zur Staatsaffäre geworden. Am Abend wendet sich Präsidentin Park an die aufgebrachten Menschen. Ich werde eine Untersuchung anordnen, um die Ursachen zu ergründen, damit wir die, die verantwortlich sind, streng bestrafen können. Schlechte Sicht, starke Strömung, Wind, Wellen, trübes Wasser. Die Arbeiten am Unglücksort kommen nicht voran. Wir haben alles getan, um die Passagierkabinen zu erreichen, aber es ging nicht. Wir wollten Sauerstoff einleiten, um möglichen Überlebenden zu helfen. Handyaufnahmen kurz vor der Katastrophe. Trotz Schlagseite bewegt sich niemand vom Fleck, denn die Borddurchsage lautet: Bleiben Sie, wo Sie sind. Es ist gefährlicher, wenn Sie sich wegbewegen. Daran hielt sich offenbar nicht einmal der Kapitän, den jetzt die Küstenwache vernimmt. Nach Medienberichten soll er als einer der Ersten das Schiff verlassen haben. Es tut mir wirklich leid und ich schäme mich sehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Unglücksursache und die Zahl der Toten sind noch immer offen. Morgen soll schweres Gerät eintreffen, um die havarierte Fähre zu heben. Vielleicht beginnt dann die Zeit der Antworten.
In Algerien haben die Menschen heute einen Präsidenten gewählt. Als Favorit gilt Abdelaziz Bouteflika, der das Amt bereits seit 15 Jahren innehat. Der 77-Jährige ist nach einem Schlaganfall geschwächt. Die Opposition fürchtet Wahlbetrug und rief zum Boykott auf. Algerien ist das größte Land Afrikas. Der nordafrikanische Staat hat 38 Millionen Einwohner, große Öl- und Gasvorkommen und kämpft mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit.
Den großen Andrang gab es heute nicht in den Wahllokalen. Viele Algerier sind frustriert von einem bizarren Wahlkampf. Der schwerkranke Präsident Bouteflika will wiedergewählt werden, ist aber im Wahlkampf nie aufgetreten. Aber seine Anhänger sehen in ihm einen Garanten. Er habe nach einem blutigen Bürgerkrieg in den 90er Jahren für Stabilität gesorgt. Ich habe Bouteflika gewählt, weil er als Präsident einfach Erfahrung und Kompetenz hat. Heute war Präsident Bouteflika zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. In einem Rollstuhl kam er zur Stimmabgabe. Seit einem Schlaganfall vor einem Jahr hat er keine öffentliche Rede mehr gehalten. Beobachter sprechen von einem Phantomwahlkampf. Deshalb haben viele Menschen das Vertrauen in dieses politische System verloren. Sie wissen, dass die Wahlen manipuliert werden. Proteste gegen das verkrustete System Algeriens werden von der Polizei sofort unterbunden, so auch gestern in Algier. Die Staatsmacht will keinen arabischen Frühling. Brutal wird Kritik an Bouteflika, der schon 15 Jahre im Amt ist, unterbunden. Ein Wahlkampf mit einem Phantom, ein schwerkranker Präsident, dessen Wiederwahl fast als sicher gilt. Viele Algerier halten diese Wahlen für eine Farce und geben erst gar nicht ihre Stimme ab. In Algerien herrscht der Stillstand.
Synthetische Drogen wie das besonders gefährliche Crystal Meth gewinnen in Deutschland immer mehr an Boden. In diesem Bereich gäbe es die größte Zuwachsrate, teilte heute die Bundesregierung mit. Allerdings seien nach wie vor Heroin und andere Opiate für die meisten Drogentoten verantwortlich. Deren Zahl ist zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder gestiegen. Seit 2009 war die Zahl von 1.331 Toten auf 944 im Jahr 2012 gesunken. Dem Drogenbericht zufolge starben im letzten Jahr aber wieder 1.002 Menschen an illegalen Drogen. Immer mehr Opfer von Vergewaltigungen erstatten in Deutschland Anzeige. Gleichzeitig werden aber deutlich weniger Täter bestraft. Das ist das Ergebnis einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts in Hannover. Danach stieg die Zahl der Anzeigen von etwa 5.200 im Jahr 1994 auf mehr als 8.000 im Jahr 2012. Die Quote der Verurteilungen sank währenddessen von knapp 22% auf gut 8%.
Autofahrer im Ruhrgebiet müssen derzeit starke Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen. Grund sind Sperrungen der A40 und A52 rund um Essen. Wegen drohender Einsturzgefahr muss ein stillgelegter Bergbauschacht zugeschüttet werden, der unter der A40 verläuft. Dafür wird der Schacht mit Beton ausgefüllt und stabilisiert. Wie lange die Arbeiten den Verkehr noch behindern werden, ist unklar. Die Autobahnen A40 und A52 sind wichtige Verkehrsadern im Ruhrgebiet. Mehrere 10.000 Autos sind dort täglich unterwegs.
Das Museum of Modern Art in New York widmet dem deutschen Künstler Sigmar Polke seine bislang umfassendste Ausstellung. Der Maler und Fotograf zählt zu den unberechenbarsten Künstlern der Nachkriegszeit. Immer wieder spielte Polke mit den unterschiedlichsten Stilen und Motiven. Angesiedelt zwischen Hippiekultur und Aktivismus war sein Schaffen bis zu seinem Tod vor 4 Jahren von einer ungebrochenen Experimentierfreude geprägt.
Die Dinge sehen, wie sie sind. Das ist der Titel dieses Werks, nur ist das gar nicht so einfach. Sigmar Polke schreibt den Satz in Spiegelschrift, ironisch hinterfragen, was offensichtlich scheint. Das ist typisch für ihn. Es ist ein bisschen wie in der Magie. Der Zauberer lenkt deinen Blick in eine Richtung, damit er dir auf der anderen Seite etwas aus der Tasche ziehen kann. Ich denke, es ist dieses Brechen mit der Erwartung, das Sigmar immer interessiert hat. Eines der wichtigsten Elemente dabei: Humor. Sigmar Polkes Art, Kritik zu verpacken. Am Kunstbetrieb, an der Politik, an der Gesellschaft, Polke reflektiert und hinterfragt alles, weil die Dinge eben oft nicht so einfach sind, wie sie scheinen. Auf eine Form war Polke nie festzulegen. Anfang der 60er Jahre gründete er zusammen mit Gerhard Richter die Stilrichtung des kapitalistischen Realismus, galt als eine Art deutscher Warhol. Er verliebte sich in Punkte, sie wurden eine Art Markenzeichen. Aber Polke hörte nie auf, mit Stilen und Materialien zu experimentieren. Das zeigt auch die Retrospektive in New York. Von Gemälden im typischen Punktestil über Fotografien, Videokunst bis hin zu Glasmalereien. Mit mehr als 250 Objekten aus 5 Jahrzehnten ist es die bisher umfassendste Polke-Schau überhaupt.
Mit einer Messe im Petersdom hat Papst Franziskus den grünen Donnerstag begangen. In der Basilika weihte er die heiligen Öle, die unter anderem bei der Taufe und der Krankensalbung verwendet werden. Das traditionelle Abendmahl feierte Franziskus in einem Therapiezentrum für behinderte Menschen. Dort wusch das Oberhaupt der katholischen Kirche 12 Patienten die Füße. Mit dem Ritual erinnert die Kirche an die letzten Stunden Jesu vor der Kreuzigung. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 18. April.
Ein Tief sorgt morgen für wechselhaftes und kühleres Aprilwetter. Über die Osterfeiertage erreicht uns dann wieder wärmere, den Nordosten zunächst auch trockene Luft. Heute Nacht zieht ein Regenband vom Nordwesten in die Landesmitte. Dahinter lockert es wieder auf, hier und da sind aber noch Schauer unterwegs. Morgen verlagern sich die Regenwolken weiter zu den Alpen. Im übrigen Land gibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung und vermehrt am Nachmittag Schauer, teilweise mit Graupel vermischt und stellenweise gewittrig. In der Nacht vor allem an den Küsten und den Hochlagen stürmische Böen. Morgen mäßiger, im Nordwesten und in Schauernähe frischer und stark böiger Wind. Heute Nacht Tiefstwerte von 8 Grad im Rhein-Main-Gebiet bis minus 4 im Südosten. Morgen werden Temperaturen zwischen 6 Grad in der Oberpfalz und 14 Grad im Südwesten erreicht. Am Samstag und am Ostersonntag ist es besonders im Süden und Westen gebietsweise wechselhaft mit einzelnen Schauern. Im Nordosten scheint häufig die Sonne. Der Ostermontag beginnt freundlich, später gibt es hier und da Schauer oder Gewitter, die auch kräftig sein können.
Um 23.10 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Lenkt Putin in der Ukraine ein? Fragen von Pina Atalay an Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.